This world is divided. No protectors here. No lanterns. No Kryptonium. It will fall in his name.
I have turned worlds to dust. All of existence shall be mine.
Es hat viele Jahre gedauert. Es hat die geballte Fanpower von Zack Snyder, aber auch dem vorher schon etablierten DC-Filmuniversum gebraucht, um real werden zu lassen, was auch zwischenzeitlich mal völlig zu Recht von vielen für absolut unmöglich erklärt wurde. Zack Snyders Justice League wurde Gerechtigkeit getan. Oder wollen wir heute feststellen, Robert Buch und ich in der letzten Filmkritik mit einer kleinen, etwas vielleicht auch verspäteten, weil der Film ist jetzt schon eine ganze Weile auch in Deutschland bei Sky zu sehen. Rezensionen, aber wir haben natürlich sehr gewissenhaft uns das reingezogen, dieses viele Stunden lange Werk. Und ich hoffe, Robert Buch, du hast es auch an einem Stück geschafft. Oder wie hast du es geguckt?
Ich habe es am Sonntagabend in einem Stück durchgerockt.
Oha. Natürlich. Alleine?
Mhm. Nee, mit einem Kumpel.
Wie ist deine generelle Kenntnisnahme des DCEUs? Hast du die ganzen Filme gesehen und bist du da drin in der ganzen Sache?
Ich habe alle Filme gesehen, bis auf den zweiten Wonder Woman bisher.
Mhm.
Ich stecke so in der DC-Lore jetzt zugegebenermaßen nicht so drin wie mittlerweile in Marvel. Also früher war ich eher der DC-Fan als Kind. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber Batman war einfach die coolere Option immer, fand ich. Aber dann habe ich so ein bisschen, also zum Beispiel Green Lantern oder so, oder vor allem die Bösewichte, wenn es jetzt nicht gerade die Batman-Bösewichte sind oder Lex Luthor, da hört es bei mir dann schon auf vom Vorwissen. Und deswegen konnte ich jetzt auch mit einigen Sachen, die schon passiert sind, seit hier, wie heißt der, Doomsday und Darkseid und so, auch jetzt, und eben Steppenwolf im normalen Justice League, die haben wir jetzt so nichts gesagt. Das waren für mich dann eher so Standard-Monster-Aliens.
I see. Okay, also mir geht es ja da so, ich glaube, vielleicht hat das bei dir auch einen Einfluss, warum ich auch DC-Helden am liebsten hatte und auch eher dahin mich immer orientiert habe, obwohl Spider-Man meistens so eine Ausnahmestellung eingenommen hat bei vielen, als Held noch so, der nicht zu DC gehörte, aber der trotzdem fast so auf dem Level war, vielleicht auch durch die Zeichentrickserie, aber das andere ist halt, die DC-Helden, allen voran natürlich Superman, Batman, sind ja auch mir zumindest durch die Kinofilme von Tim Burton und halt Richard Donner und eigentlich aber auch alle Filme, auch die von dann anderen Leuten gemacht wurden, bis hin auch noch zu Batman und Robin aus meiner Jugend, wo, also es ist mir scheißegal, ob ein Film gut ist oder lächerlich.
Die Bat-Credit-Card, das kann man machen.
Ich habe gar nicht gewusst, was das sein soll, deswegen habe ich das völlig übersehen, solche Späße, aber die Filme haben mein Fantum da geprägt und mich an die Helden rangeführt. Und später hatte ich dann mal so eine Phase in meiner Teenagerzeit, wo ich sehr intensiv die damals aktuellen Comics auch der unterschiedlichsten Reihen mal für so knapp 2 Jahre gekauft und gelesen hatte. Und das hat mein komplettes Taschengeld auch verschlungen neben Videospielen. Ich hatte da so einen Nachbarn, der da noch krasser drin war. Der hat wirklich auch noch alte Sachen dann sich nachträglich gekauft und so und mich dann immer informiert über alle Sachen, die ein bisschen tiefer in die Lore gingen. Aber aus der Zeit, weil ich da unter anderem auch so Sachen wie Lobo und so gelesen habe, wo dann teilweise auch Darkseid vorkam, kannte ich halt vor allem Darkseid und Steppenwolf war mir ein Begriff, aber kannte ich nicht wirklich aus den alten Sachen, die ich gelesen hatte. Aber vieles andere, auch von diesen hinzugekommenen Figuren, die jetzt hier am Rande, Martian Manhunter und so weiter, hatte ich alle schon mal was von gelesen und also schon ein bisschen mehr Vorkenntnis mitgebracht. Das ist so mein Meine Vergangenheit.
Mein Geld haben übrigens die ganzen Actionfiguren verschlungen. Comics Stimmt. hatte ich auch, aber eigentlich fast nur Batman. Ich hatte ein paar Superman-Comics, das weiß ich noch.
Aber boah, ich will da gar nicht mit anfangen. Ich will da gar nicht mit anfangen, was ich alles an Comics hatte von Pinky and the Brain, was glaube ich auch DC rausgebracht hat irgendwann mal. Oh. Bis hin zu halt so coolen Sachen wie dem Hardcover von Arkham Asylum.
Okay. Also. Ich hatte mir tatsächlich vor ein paar Jahren mal, ich glaube, das war das Batman Year One, geholt. Mhm. Da hatte ich mal so eine kurze Renaissance, wo ich dachte, ah, jetzt fange ich mal wieder an, so Comicbücher zu kaufen, aber irgendwie kam es dann nie zu einem Folgekauf, obwohl ich es cool fand.
Wir machen da jetzt auch kein Riesending draus, das wird jetzt hier nicht so ein Komplexitätsmonster mit, wo nochmal alles aufgezählt wird, was all die anderen Reviews und all die anderen Nerd-Videos da draußen schon machen, im Detail zu vergleichen, was anders, was neu ist. Ich denke, wer jetzt hier zuhört, ist eher daran interessiert, was wir jetzt grundsätzlich zu dem neuen Film sagen.
Naja, vielleicht nur mal für alle, die jetzt wirklich gar nicht Bescheid wissen, warum es nicht von Anfang an der Snyder-Cut war. Kann man ja nur kurz erzählen, dass während der Dreharbeiten waren es ja, glaube ich, dann sogar noch, muss es ja gewesen sein, die Tochter von Zack Snyder sich umgebracht hat, tragischerweise, und er dann halt raus aus dem Projekt ist. Und stattdessen kam unser guter Perf-Freund Joss Whedon da rein. Und hat die Sache übernommen und das mal so ein bisschen auf Avengers mit schlechten CGI-Bärten runtergeglättet. Ich weiß nicht, hast du die Ursprungsversion gesehen?
Ja, wir haben die ja auch rezensiert, Patrick und ich damals 2017. Und ich weiß noch, ich bin völlig entsetzt aus der Pressevorführung gekommen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, wie die das ernsthaft ins Kino bringen konnten. Weil du hast es schon gar nicht übertrieben gesagt, der Film sah, und das geben die ja inzwischen auch selber zu, um den Snyder-Cut zu promoten. Zack Snyder selbst meint ja auch, oder ich habe das woanders gehört, das hat nicht Zack Snyder gesagt, aber Christopher Nolan, der ja auch noch Mitproduzent ist bei diesen, ich glaube auch bei Justice League noch, aber vorher auf jeden Fall bei Man of Steel und Batman wie Superman.
Ja, jetzt war es auch wieder.
Okay, dann da auch wieder, hat halt Zack Snyder gesagt, guck dir den nicht an. Also aus Schutz seines guten Freundes heraus. Der sah kaputt aus, nicht fertig gemacht, aber halt auch so offensichtlich zusammengeflickt aus Sachen, die völlig separat gedreht waren. Am offensichtlichsten war das halt daran zu erkennen, dass Ben Affleck ja auch völlig inzwischen bekannterweise diese starken Alkoholprobleme hatte. In der Zeit zwischen ursprünglichem Dreh und Reshoots mit Joss Whedon, und man hat ihm das total angesehen. Und er hat auch überhaupt nicht mehr, also er hat auch nicht mehr mit Elan gespielt und hatte überhaupt nicht mehr irgendwie einen Funken Gefühl in seinem Körper scheinbar in diesen Momenten. Und so kam sein Batman dann auch in jeder zweiten, ich will nicht mal Szene sagen, in jeder zweiten Kameraeinstellung rüber, weil die teilweise Sachen neu gedreht haben, aber dann innerhalb einer Szene die Aufnahmen der Reshoots mit den alten zusammengeschnitten haben. Und du siehst einfach, das ist ein anderer Mensch. Und
ja, das stimmt komplett. Also ich muss ja sagen, ich hatte nach Batman wie Superman, auch egal wie scheiße der Film letztlich war, wobei ich immer noch finde, er hatte ein paar coole Szenen grundsätzlich, auch wenn er so ein paar Sachen gemacht hat, wie absolut. Batman tötet Leute und so, schießt rum und so, aber der hatte coole Kampfszenen, der hatte ein paar coole Shots einfach, und allein dieser Anfangsshot, wo man nochmal die Sachen aus Man of Steel sieht und wie Metropolis da zerstört wird und Ben Affleck einfach als Bruce Wayne in dem Moment einfach so in diesen Zerstörungsrauch reinläuft. Das war schon ein geiler Auftakt für ihn als Batman.
Vollkommen.
Und es war ja auch immer Ben Afflecks Wunsch, Batman zu spielen. Und dann war es umso trauriger zu sehen, natürlich in dem ersten Grund Justice League, normal Justice League, dass er da so lustlos dann nur noch. Danach hatte man auch selber keine Lust mehr auf Ben Affleck als Batman, obwohl man ihm es eigentlich gegönnt hätte.
Er wurde ja auch bewusst lächerlich gemacht. Also das war ja auch etwas ganz Schlimmes an der alten Version von Justice League, dass und das waren durch die Bank, wie man ja jetzt auch durch den Snyder Cut weiß, nachgedrehte Szenen, wo Batman dann wie eine Schildkröte immer in den Kämpfen einfach auf dem Rücken liegt, sich das Bein festhält, weil er sich wieder Aua gemacht hat. Irgendwie so rumächzt und ständig von Wonder Woman irgendwie verbunden werden muss und gepflegt werden muss. Die haben den wirklich komplett zur Lachfigur gemacht. Und und die CGI haben wir ja schon angesprochen und so weiter. Aber ich muss doch noch eine Sache jetzt zu dem, was du gesagt hast, auch noch ein bisschen die Lücken füllen oder dazu erzählen. Nur damit wir das Narrativ richtig haben. Es war so, dass Zack Snyder ja die große Hoffnung von DC war, mit Man of Steel angefangen, dass er so der Showrunner in dem Sinne für diese Kinofilmserie ist, dieses Universum aufbaut und auch die Filme, die von anderen Regisseuren gemacht werden, wie Patty Jenkins bei Wonder Woman zum Beispiel, dass er der Kevin Feige eigentlich wird von diesem ganzen DC-Pendant zu dem Marvel Cinematic Universe. Und die Sache war aber, dass Warner Brothers massiv darauf gedrängt hat, dass der bitteschön den Vorsprung, den Marvel da schon längst hatte. Sie hatten ja schon Avengers und alles aufgestellt, mit ganz vielen Filmen, die das aufgebaut haben, über ein Jahrzehnt. Diesen Vorsprung hatte er innerhalb von 2 Filmen quasi aufzuholen. Also Man of Steel war erstmal so ein Test. Der war, glaube ich, obwohl er bei Kritikern ziemlich durchgefallen ist und auch bei Fans kontrovers gesehen wurde, doch
viel. Außer bei Vogt.
Außer bei Vogt, aber auch bei manchen anderen. Also es gab schon auch Leute, also ich sage ja kontrovers, ne? Also es gab auch Leute, die ihn super fanden, es gab Leute, die ihn gehasst haben.
Ich mochte den auch, bis auf die dumme Todesszene des Vaters.
Ich fand ihn und finde ihn immer noch total schrecklich. Ich habe ihn mir letztens nochmal angeguckt und finde ihn jetzt sogar unguckbar.
Okay, das weiß ich nicht. Das ist hab ihn nur einmal gesehen.
Sowohl visuell als auch erzählerisch und so. Allein schon, was sie da aus Lois Lane gemacht haben und wie, also völlig.
Würdest du sagen, Superman Returns war besser?
Ja, 100%.
Okay.
Das war zwar so ein Nostalgie-Kitsch von Bryan Singer, einfach so Richard Donner nachzueifern und zu kopieren und so weiter, aber den kannst du wenigstens, da kannst du wenigstens was erkennen im Bild. und da erkenne ich auch irgendwie noch Lois Lane wieder und so. Jetzt ist sie plötzlich so eine, ich gehe auf eigene Faust, mal kletter ich mal irgendwo in so einem Antarktis-Raumschiff rum und treffe dann Außerirdischen und eine Szene später sind die angeblich schon total tief verliebt und das ist die wichtigste Frau in seinem Leben. Und das ist alles so kaputt und nicht erzählt. Das ist einfach eine große Nichterzählung. Und,
okay.
Und das Schlimmste ist am Ende einfach, dass du merkst einfach dieses Gehetzte daran, dass Superman in Man of Steel ist dieses unerwünschte, unbekannte Alien, das selber eigentlich auch todunglücklich mit seiner Rolle auf der Erde ist. Er ist auch nie Superman im ganzen Film. Er wird Superman, weil General Zod kommt und sagt, hey, da ist so ein Außerirdischer, liefert den mal aus. So wird er der Welt überhaupt erst bekannt. Und dann kommt direkt schon der Kampf mit ihm, wo sie alles kaputt machen. Das heißt, die Gesamtmenschheit, außer so ein paar einzelnen Zufallsleuten, die er auf dem Weg so gerettet hat, die Gesamtmenschheit hat ihn nie wirklich als Superhelden kennengelernt, sondern immer nur als den Kaputtmacher und halt den Außerirdischen. Und dann kommt Justice League und Justice League handelt schon nur davon, dass Batman ihn völlig hasst und
du meinst Batman wie Superman.
Batman wie Superman, Dawn of Justice, weil eigentlich war das schon der erste Justice League-Film, weil da wird die Justice League ja im Kern, die Trinity aus Wonder Woman und Batman und Superman am Ende gebildet, die ja dann die Justice League starten, aber deswegen hat er diesen Untertitel Dawn of Justice verpasst bekommen, weil eigentlich sollte Zack Snyder erstmal Batman wie Superman machen, um grundsätzlich das Multiverse aufzubauen und Batman einzuführen. Dann haben sie ihm aber da auch so im Laufe des Prozesses schon aufgedrückt, mach auch schon Wonder Woman rein und Aquaman und Cyborg. Die haben ja auch ihre 2-Sekunden-Auftritte da nebenbei noch. Mhm. Und da ist ja auch schon, glaube ich, in Batman wie Superman die erste Nightmare-Flash-Sequenz drin. Diese Träume, Dinger, die Batman hat.
Mit den Riesenfliegen.
Das ist alles so, macht da mal so viel Shit rein, weil sie waren fest der Überzeugung, sie müssen dem aufdrücken, dass er irgendwie das alles auf den Status von Avengers bringt in viel weniger Filmen als Marvel. Und die Sache ist aber, wo ich nochmal wegen Superman drauf zurück wollte, dann stirbt Superman schon in seinem zweiten Film von dieser Superman-Reihe, obwohl er eigentlich nie irgendwas war, wo die Menschen wirklich zu aufgesehen haben. Er war immer so der skeptisch Gesehene, der ab und zu dann mal irgendwo Leute gerettet hat bei so einer Vollkatastrophe, aber gleichzeitig auch schon von Anfang an als so eine Gefahr gesehen wurde und als jemand, der eigentlich auch keinen Platz in der Welt hat.
Aber trotzdem kriegt er eine Statue.
Ja, das ist halt aber, wie es inszeniert wird, ist ja, dass die Statue direkt den Kopf abgehackt bekommt quasi. Also, da ist kein Puffer, da ist kein Drama, da ist eigentlich von Anfang an nur das Negative und die Trauer gewesen. Du hast halt keinen richtigen Arc oder so, sondern du hast direkt die Dekonstruktion eines Helden, der nie aufgebaut wurde, innerhalb dieser Filme. Zack Snyder verlässt sich komplett darauf, und bei Batman ja im Grunde auch, dass wir die Idee dieser Helden als Zuschauer aus den Comics und aus den bestehenden anderen Filmen schon mitbringen und selber hinzufügen, obwohl das alles in dieser seiner Filmwelt gar nicht stattgefunden hat und auch gar keinen Platz hat. Aber ohne die...
Damit er auch ganz diametral zu Marvel.
Richtig. Und ohne die Idee dieser Helden im Kopf, die seine Filme gar nicht erzählen, funktionieren seine Filme aber nicht, weil sie es dann doch einbauen, referenzieren und als Gerüst irgendwie voraussetzen. Und das ist eh so absurd bei Zack Snyder. Und das zieht sich auch ins Visuelle. Ist jetzt, ich habe jetzt wieder hier ziemlich kreuz und quer erzählt, aber das zieht sich auch so ins Visuelle, weil ich liebe ja eigentlich seinen Watchmen-Film total, aber ich kann diese Kritik mancher Leute bei Watchmen auch verstehen, und das trifft aber hier noch krasser zu, finde ich. Er hat immer dieses tiefe Bestreben, die Superhelden und die Ideen, die wir von diesen Helden haben, zu dekonstruieren und zu auf so eine fiese Art an der Realität zerschellen zu lassen. Aber optisch hat er den Fetisch, sie trotzdem als diese Götter zu inszenieren, die dann doch von der Bildsprache her so makellos und schön sind, selbst wenn sie sterben. Und selbst wenn sie sterben, was Gottgleiches an sich haben, was total mächtig und in Zeitlupe und stylisch ist. So, er kann nie diese Härte und Ehrlichkeit auch in den Bildern sprechen lassen oder auch dieses Abtragen der Ikone. Er ikonisiert sie in den Bildern, aber versucht sie in der Handlung, die Ikone abzutragen. Und das ist total gegenläufig und macht sich kaputt. Und deswegen haben die Filme am Ende nie die Wirkung, die er behauptet, dass er sie erzählen wollte. Darum funktioniert das nie so richtig.
Und eine Annäherung, finde ich, sehen wir in diesem Fall, weil hier hat er einfach 4 Stunden. Und dann klappt es zumindest besser als in den vorherigen.
Sein Stil an sich, und er hat da ja verschiedene, gerade visuelle oder auch bei der Musikauswahl, Fetische, die lebt er immer aus. Das hat er auch bei allen Filmen schon immer gemacht. Und da war ja auch Sucker Punch die absolute Krönung, so, weil er sich das ja alles selbst ausgedacht hat. Aber bei den Adaptionen jetzt hier ist es auch wieder bei seinem Zack Snyder's Justice League drin. Aber wo ich dir völlig recht gebe, hier in diesem langen Cut, der so natürlich auch niemals im Kino gelandet wäre, egal was damals passiert ist.
Und ich glaube auch nicht als Zweiteiler. Vielleicht.
Es gab ja mal den Plan, dass es ursprünglich als Zweiteiler in Auftrag gegeben war, aber dann der zweite Teil doch gestrichen wurde. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass das alles in so einem großen Raum einfach besser funktioniert und mehr sich konsequent entfaltet und so aus einem Guss wirkt.
Aber auch aus dem Grund, weil er wie bei Marvel nicht viele Filme im Vorfeld hatte, um irgendwas aufzubauen, wie du ja auch schon gesagt hast. Ich glaube, wäre das gegeben, hätte die Führungsriege von DC gesagt, hier, bevor wir jetzt Justice League machen, haben wir erstmal 5 bis 8 Filme. Hätte das alles viel, viel besser geklappt.
Also, ich zweifle da so ein bisschen dran irgendwie.
Also nicht im Sinne von, alle hätten Zack Snyder gemacht oder so, aber ich finde, man hätte, wenn schon, denn schon, man hätte erstmal so einen Batman-Einzelfilm, man hätte noch einen zweiten Superman vielleicht sogar, dann Cyborg, einen Green Lantern, man hätte all das.
Die Frage ist, glaube ich, wie gut passen diese DC-Figuren und das, was die Zuschauer an diesen DC-Figuren gut finden, überhaupt zu dieser Art von Konzept, das von Marvel, was Marvel da im Kino gemacht hat, zu kopieren. Ich meine, Aquaman war ein Riesenerfolg. Ich fand den auch als spaßigen Unterhaltungs-Action-Quatsch-Fantasy-Film super gelungen und habe den echt gern im Kino sogar 2-mal gesehen, weil ich da einige Sequenzen einfach so geil fand, die auf der großen Leinwand zu sehen. Und es war mir scheißegal, dass ich das so empfunden habe wie ein Standalone-Film, der gar nichts mit dem anderen Quatsch zu tun hat. Und genauso fand ich jetzt nicht so gut, aber hat dennoch beim Publikum klasse funktioniert und hat einen Oscar für den Hauptdarsteller gebracht, der Joker-Film. Ich meine, warum tun sie sich das überhaupt an?
Genau, also davon mal ganz abgesehen. Dafür wäre ich sowieso gewesen, hätte DC gar nicht versucht, Marvel nachzumachen. Mhm. Ich meine, nur wenn sie es schon machen, dann warum baut sich, und jetzt ist es ja sogar erst im Falle von Zack Snyder's Cut so, warum baut sich ein Charakter wie Cyborg oder Flash erst in einem Justice League-Film auf? Das hat für mich da einfach nichts zu suchen rein, von der Logik, so, weißt du?
Ja, und auch so Figuren wie Darkseid zum Beispiel. Ich meine, Thanos hat wirklich sehr früh schon seine ersten Auftritte in den Marvel-Filmen gehabt als ein absolutes Cameo-Randding, wo man gar nicht wusste, ob der, also als normaler Zuschauer, ohne jetzt zu viel Vorwissen, ob der nochmal eine Rolle spielt oder ob das jetzt nur so ein netter Wink für die Comic-Fans ist, dass der da auch nochmal kurz zu sehen ist. Und dann wurde er immer mehr integriert, dann ist er bei Guardians of the Galaxy schon in einer größeren Rolle gewesen. Man hat nach und nach immer mehr von diesen Infinity Stones erfahren, dass er die halt haben will für seinen Handschuh und irgendwann ist es dann in diesem Finale kulminiert so. Während aber andere Geschichten erzählt wurden. Das hat da schon besser funktioniert und stimmiger gewirkt, aber ich glaube auch wirklich, das liegt daran, dass diese meisten Marvel-Helden nicht so ernsthaft angelegt sind und man mit denen einfach mehr rumspielen und die in verschiedene Situationen stecken kann, weil die meisten Zuschauer nicht von denen so ein starkes, vorgefertigtes Bild schon im Kopf haben, wo die eigentlich zu sein haben. Mhm. Bei DC gibt es ja auch in der Comic- und Zeichentrickfilmwelt unzählige Justice League-Sachen, die sehr ähnlich sind wie das, was wir jetzt hier gerade bei Zack Snyder's Justice League bekommen haben. Das ist ja jetzt nichts, was neu ist oder was nicht DC nicht auch schon gemacht hätte. Aber das ist nicht das, was die Allgemeinheit auch außerhalb der Comic-Fanszene als die typischen Situationen dieser Figuren im Kopf hat. Bei Marvel kannten die meisten halt einfach nur Spider-Man. Den Rest haben sie durchs Kino erst kennengelernt. Und da war es dann leichter, mit was aufzubauen, was es leichter hatte, dann eine neue Narrative zu stricken für die Kinowelt. Das ist jetzt hier ein Overexposition Snyderverse. Wir reden jetzt einfach querbeet, wie uns Lust und Laune gewachsen ist. Mit Spoilern über alle Filme, alles, was uns spontan einfällt. Offenes Gespräch.
Los geht's.
Was wir eh schon die ganze Zeit machen. Ich wollte die Narrative noch ergänzen, dass die nach Man of Steel Zack Snyder quasi so ein bisschen so eine Carte Blanche gegeben haben, dann wirklich dieses Universum aufzubauen und seine Konzepte da umzusetzen, die er mal vorgelegt hatte, wie sowas aussehen könnte. Und da muss man ja auch direkt zugestehen, schon bei Batman v Superman, er hat Gal Gadot gecastet, er hat Aquaman gecastet, also Khal Drogo. Er hat natürlich Ben Affleck gecastet und so weiter, aber er hat auch dazu beigetragen, dass Patty Jenkins diese Regierolle bekommt bei Wonder Woman, was ja viele so gefeiert haben. Und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht nur so, dass er für seine eigenen Filme zuständig war und das beeinflusst hat, sondern alles andere, wo man mehr Credit für gibt allgemein, da hat er auch viel mit zu tun gehabt. Und dann war es aber so, dass nach Batman v Superman, den die Kritiker gehasst haben, der auch nur so gemessen am Budget okay erfolgreich war, der enttäuschend war aus Studiosicht im Vergleich zu den Marvel-Filmen, die schon zu dem Zeitpunkt angefangen haben, selbst mit den Second-Tier-Heroes Milliarden Einspielergebnisse am Fließband zu generieren. Und da hat DC seine absolut krassesten, größten Helden miteinander kämpfen lassen und sie sind irgendwie so knapp dahinter.
Und alle haben verloren, alle kämpfen und alle verlieren.
Genau. Daraufhin haben sie gesagt, Hauptkritikpunkt ist alles zu dunkel, alles zu ernst, alles zu verbittert, muss lustiger werden, muss mehr wie Marvel werden. Und daraufhin haben sie schon ganz stark seine ursprüngliche Idee von diesen zwei Justice League-Filmen umgestaltet und die haben ihn da schon bedrängt, quasi von seiner Vision abzuweichen und einen marveligeren Film zu machen. Und er hat das auch so versucht zu machen, natürlich auf seine Art. Deswegen muss man da schon mal so eingrenzen, hätten wir wirklich Zack Snyder's Justice League bekommen, wäre das auch wieder ein anderer Film geworden, wenn das ganz Alte, was er im Kopf hatte, von vornherein gedreht worden wäre. Das ist aber nie passiert. Also das, was wir jetzt gekriegt haben, ist schon eine Version, die vom Studio sehr beeinflusst wurde, während er noch beteiligt war. Dann ist das Projekt immer weiter, immer teurer geworden, brauchte immer mehr Reshoots. Es wurden immer mehr neue Reshoots dann auch noch hinter den alten Reshoots geplant. Es wurde immer mehr zu so einer riesigen Katastrophe, weil das Studio immer mit ihm diskutiert hat. Hier muss es noch leichter vom Ton werden, da muss es kürzer werden und so weiter. Und am Ende hatten sie dann diesen 6-Stunden-Cut oder so von ihm vorgesetzt bekommen und haben gesagt, Alter, das geht nicht. Und wir finden das ist überhaupt nicht das, was wir wollen, weil das ist immer noch zu wenig Marvel. Also die hatten schon da echt riesige Probleme und das ganze Projekt war in Hollywood und in den dortigen Industry Trades, also Hollywood Reporter Variety, schon seit gut einem Jahr als eine Vollkatastrophe mit ganz vielen Hintergrundberichten und Insider-Stories immer wieder schon in Verruf geraten. Also das hatte schon den Ruf eines Desasters, bevor es überhaupt ins Kino kam. Und da war Zack Snyder noch Regisseur. Dann kam in diesem sich immer weiter hinziehenden Prozess, dieses Mammutprojekt fertig zu kriegen, was auch immer teurer wurde und der Druck immer größer war, dass es auch ja dieses Geld wieder einspielt und noch Gewinn macht. Da kam halt dieser Selbstmord seiner Tochter rein, woraufhin Zack Snyder sicherlich von sich aus, ich glaube nicht, dass das Studio ihn daraufhin irgendwie dazu gezwungen hat, sicherlich von sich aus zurückgetreten ist.
Ja.
Weil er die Power nicht hatte, das noch weiterzumachen, weil es eh schon so ein Katastrophenprojekt war. Und daraufhin hat das Studio aber natürlich sofort gesagt, nicht irgendwie, okay, pass auf, such du mal jemanden aus, der macht das in deinem Sinne fertig, wir halten Kontakt mit dir, wir machen dein Ding für dich, für Zack. Nein, sie haben gesagt, okay, Tür zu, sofort jemanden angerufen, der von Marvel gerade frei war, den Avengers-Macher, haben ihm dann gesagt, du schneidest den Film jetzt mal runter auf 2,5 Stunden maximal, wenn nicht kürzer, und knall so viel Marvel rein, wie es geht. Und die Reshoots sind schon geplant. Nutz die mal für was anderes. Das Geld ist eh schon aus dem Fenster geschmissen. Er fand den Film aber komplett scheiße, war völlig verzweifelt, wie er denn daraus das machen soll, was die von ihm haben wollen. Und ist dann am Set nicht nur ein völliges Ekelpaket gewesen, sondern hat natürlich dann auch wirklich dieses völlig sarkastische, selbstzerstörerische, ja, man muss schon fast sagen, beleidigende Hohn- und Spottwerk gemacht, wo er quasi nur auf dem, was Zack Snyder versucht hat, also bewusst rumgetrampelt hat. Anders kann man es nicht deuten. Wir haben jetzt, dank HBO Max, weil sie Content brauchten, aber auch, weil die Fans im Internet, inklusive Zack Snyder selbst, ja da groß die Hashtag-Trommel gerührt haben, haben wir jetzt den Snyder-Cut bekommen. Ihr wisst das alles. Ich wäre jetzt auch müde, da nochmal alle Details aufzuzählen oder jetzt überhaupt so eine klassische Filmkritik dazu zu machen, weil ich selber schon genug davon gesehen habe in den vergangenen 2 Monaten. Aber ich sag mal so viel. Ich habe das Ding jetzt schon 2-mal gesehen.
Oh. 2-mal am Stück?
nicht am Stück, aber jetzt halt innerhalb von 3 oder 4 Wochen. Also ich habe es am Tag, als es rauskam, gesehen und dann vorgestern nochmal.
Okay.
Weil ich wollte einfach für die Filmkritik nochmal das ein bisschen auffrischen und dachte, ich guck's mal so nebenbei, während ich was auf der Switch zocke und vielleicht noch mal ein bisschen was im Internet surfe oder so. Muss dann aber gestehen, dass mich der Snyder Cut dann doch auch beim zweiten Gucken auf eine interessante Art irgendwie wieder so gepackt hat, dass ich mich dem komplett gewidmet habe und den auch nochmal sehr bewusst geguckt habe und sogar wie beim ersten Mal, obwohl das Ding so lang ist, das als eine sehr kurzweilige Sache empfunden habe, die mir überhaupt nicht so lang vorkam. Ich war sogar beim zweiten Mal überrascht, als er vorbei war, weil ich dachte, ich hätte erst 2 Stunden da gesessen.
Ging mir aber ähnlich. Also ich habe es auch keinesfalls so wie 4 Stunden empfunden oder wie ein Herr der Ringe Extended Edition oder so. Es ist irgendwie super fix vorbei. Was natürlich wahrscheinlich auch daran liegt, dass man innerhalb des Films nochmal so einen Cyborg-Single-Film bekommt. Und da vielleicht ja einfach Sachen sieht, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Also da ist ja wirklich unglaublich viel nachgeshootet worden.
Definitiv. Die Cyborg-Sache hat ja Zack Snyder schon immer gesagt, ist für ihn ja auch so emotional so eines der Herzstücke des Films gewesen, obwohl das natürlich auch ein bisschen übertrieben gesagt ist. Was für mich so gut funktioniert daran, ist, dass es zum einen sich von der ersten bis zur letzten Sekunde ohne eine merkbare Unterbrechung des Flusses oder der Ästhetik anfühlt wie ein kompletter, reinrassiger Kino-Event-Blockbuster, der sich nicht dafür entschuldigt, ein solcher zu sein, aber der nie dieses hohle Level von so einem schlechteren Transformers erreicht. Also er schafft es in jeder Szene, ohne jetzt ein dramaturgisches Meisterwerk zu sein, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass der Film ist jetzt irgendwie so genial, grandios. Ich würde noch nicht mal sagen, es ist ein Must-See. Aber er schafft es so ein durchgehend konstant unterhaltsames Level so durchzuziehen, als wenn ich gerade mit meinen ganzen Actionfiguren spiele und mich darin so ein bisschen verliere.
Auch weil du so viele Amazonen auf einmal bespielen musst.
Und weil aber auch in dem Moment, wo Action passiert, immer noch was Kleines erzählt wird oder so ein bisschen drinsteckt, was der Sache ein bisschen mehr Gewicht gibt. Also die Amazonen sind ja so ein gutes Beispiel. Da sind die in dieser langen Sequenz, wo die Amazonen miteinander kämpfen, wie gesagt, wir spoilern jetzt hier kreuz und quer, miteinander kämpfen, wo die gegen Steppenwolf kämpfen. Die Sequenz war ja auch im ursprünglichen Cut drin, aber ist jetzt viel besser und viel sinnvoller und einfach optisch natürlich noch besser gemacht. Aber jetzt, selbst in der finalen Version, schwankt die CGI da von Einstellung zu Einstellung manchmal. Und es ist auch nicht alles jetzt unbedingt so krass originell, aber es ist so eine Spannung drin, weil man den Amazonen diese Aufopferungsbereitschaft und die Wichtigkeit der Situation und das alles, man kauft denen das ab.
Total.
Ja. Und es ist nicht so, wie gerade schon dieser Transformers-Vergleich, was ich damit rüberbringen wollte, mir fällt wirklich keine Sequenz in einem Film ein, und das ist, glaube ich, zum ersten Mal seit langem bei einem Zack Snyder-Film, wo ich das sagen würde, vielleicht seit Watchmen, mir fällt keine Sequenz ein, wo ich das Gefühl hatte, die ist nur, um den Film eine Action-Szene hinzuzufügen oder die ist nur, um irgendwie sinnloses Eye-Candy zu liefern, sondern ich war immer investiert, weil es immer einen Grund gab, sich zu investieren. Das war nie so ein belangloser CGI-Quatsch, wo ich so davor sitze und ich weiß gar nicht, warum das gerade passiert oder ob man das nicht einfach komplett hätte rausschneiden können oder so. Und ich will jetzt auch gar nicht hier irgendwie in Loblied verfallen oder so, weil es spielte sich wirklich nicht weit über einem ich spiele mit meiner Spielzeugkiste Level ab oder halt so, als wenn man einfach irgendeinen beliebigen Justice League Zeichentrick-Cartoon genommen hätte und den ohne jede Vorgeschichte einfach mit echten Menschen und CGI umgesetzt hätte, so. Aber genau das hat der Film irgendwie perfekt getroffen. Und das hat irgendwie was erzeugt, was auf eine Art für mich resoniert hat, was tatsächlich besser funktioniert hat als selbst viele Marvel-Filme.
Ja, auf jeden Fall, weil der hat diesmal auch ein bisschen mehr die Tonalität getroffen. Er hatte nicht mehr dieses völlig awkwarde, wir müssen lustig sein. Er hatte ein gutes Tempo auf diese 4 Stunden. Man hat dem Film angemerkt, im Gegensatz zu anderen Filmen, die schon rauskamen, dass er irgendwie wusste, was er machen soll. Also er hat so ein Gefühl für, hier kommt ein Charakter und der kommt jetzt an der richtigen Stelle. Oder hier erzähle ich kurz die Backstory mit diesen 3 Würfeln und die kommt an der richtigen Stelle. Und es ist nicht mehr so ein gemischtes Hack an irgendwelchen Superhelden-Szenen.
Du kaufst der Geschichte auch irgendwie ab, dass die Figuren ernst genommen werden, egal wie absurd das alles ist. Und das ist halt auch so eine Grundvoraussetzung dafür, und das hat halt Joss Whedon überhaupt nicht in seiner Version drin gehabt, Grundvoraussetzung dafür, dass man als Zuschauer sich dazu bereit erklärt, sich überhaupt da einzuklinken und überhaupt sich der Atmosphäre der Sache auch hinzugeben. Er hat da jetzt auch nur eine Szene für den Nachspann so als Bonus neu gedreht. Es war ja ansonsten auch alles schon im Kasten und gleichzeitig, was man überraschenderweise im Nachhinein erfahren hat, es gibt Szenen, die zählen somit zu den Highlights, auch visuell. Zum Beispiel die Sequenz, wo Flash diese ganzen Menschen rettet vor diesen herabfallenden Brocken.
Mhm.
Die ist im Theatrical Cut von Joss Whedon nicht drin gewesen. Obwohl die komplett so, wie wir sie jetzt gesehen haben, inklusive der Visual Effects, komplett fertig war. Und er hat sie trotzdem rausgeschnitten.
Was, ja.
Solche Sachen sind absurd, wenn man sich vorstellt, dass er sollte den Film kürzer machen, klar. Aber er hat ja so viel absolute, sinnlose, nutzlose Scheiße reingeschnitten. Diese genau. Ganzen Comedy-Aufnahmen, die überhaupt nicht reinpassen. Auch in dieser Sequenz, diese ganzen Sachen, wo der Flash auf die Brüste von Wonder Woman fällt mit seinen Händen und so Sachen. Ganz viele One-Liner, die mindestens so viel Zeit kosten, wie diese geile Flash-Sequenz, die er rausgeschnitten hat. Und seine Begründung soll aber wohl gewesen sein, dass er meinte, dass die Fähigkeiten von Flash noch nicht gut genug etabliert wurden und das Publikum deswegen gar nicht mitverfolgen könnte, was da passiert. Und deswegen die Szene...
Come on, dass jemand schnell ist, das werden sie wohl begreifen.
Ja, ja. Und das meine ich halt auch mit mutwillig einen Film kaputt machen.
Naja, ja, auf jeden Fall. Man muss sagen, Flash ist auch jetzt im Snyder Cut immer noch der Comic Relief des Films. Aber ich finde, es klappt ganz gut. Also es hat natürlich so ein bisschen was von diesem IT-Nerd, der so social awkward ist und so. Und ja, mein Gott, da ist jetzt auch kein neuer Witz dabei. Aber ich finde, das ist die Art und Weise, in dem du einen Charakter abstellst innerhalb dieses Universums, dass ja, wie du schon sagst, von der Bildsprache, vom Color Grading, von allem ist es ja dunkler als ein Marvel-Film. Aber es klappt irgendwie mit dem Flash, dass man den da abstellt für.
Naja, der Flash, die One-Liner, die er jetzt bringt, sind ja Sachen, die man selber in den Situationen auch sagen würde. Und das war das, was ich ja eingangs meinte, auch mit dieser Film nimmt seine Actionfiguren als Charaktere in dieser Welt, in diesem Framework, ernst, und die alte Version hat es nicht gemacht. Deswegen waren die Comic, also die Comedical-Sequenzen vom Flash in Joss Whedons Version mit seinen neu geschriebenen One-Linern, da habe ich den einfach nur gehasst, weil es solche völlig unpassend zur Szene reingeschnittenen Quatschkommentare waren, die total forciert wirkten. Und hier sind die Witze ja meistens Kommentare, die absurd aber das beschreiben, was gerade wirklich passiert. Und die sich ein normaler Mensch auch oft in so einer Situation denken würde. Weil gerade einfach crazy Sachen passieren, die für ihn noch ja auch neu sind, weil er ja als einer der frischesten in so eine Situation reinkommt, mit so Superheldenkram. Hier war es dann so, wir haben ja diese Szenen mit ihm und seinem Vater im Gefängnis auch besser, auch viel ausführlicher und viel besser von den Dialogen her, aber nicht so auserzählt und so komplexer wie bei Cyborg, weil es auch für die Handlung nicht so tragend ist wie bei Cyborg natürlich mit der Motherbox und so und seinem Vater als Wissenschaftler. Aber das Interessante ist halt, dass ich, wie gesagt, in der Kinoversion von Joss Whedon gedacht habe, ich hasse diesen Flash, und hier war es so, schade, ich hätte gern noch mehr über diesen Flash erfahren. Ich hätte gern noch mehr erfahren, warum sein Vater im Gefängnis ist, wie er überhaupt an diese Kräfte gekommen ist, wie er seinen Anzug bekommen hat und so. Das waren halt Sachen, die ich mir hier noch gewünscht hätte. Da hätte ich mir noch eine halbe Stunde länger gewünscht.
Das heißt, du warst geflasht.
Ja, also in dem Sinne so. Man muss es aber immer, wie gesagt, meine aufkeimende Euphorie mit diesem Gedanken sehen, dass es repräsentiert irgendwie so eine Art von Film, die nicht mal Marvel macht, die es auch gar nicht so oft gibt, weil die irgendwie keiner mehr hinbekommt. Und ausgerechnet Zack Snyder, der mit seinen vorherigen Filmen fast auch das Gegenteil gemacht hat, hat jetzt hier quasi so eine Fabelversion dafür hinbekommen, davon hinbekommen. Also.
In 4:3.
Hat dich das gestört?
Nö, gar nicht. Also ich fand es ein bisschen, ich habe mich dann gefragt, war das der ursprüngliche Plan? Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, ob er das,
nee, das
oder ob das jetzt nur als distinktives Merkmal zum Theatrical Cut sein soll, dass man es auf den ersten Blick erkennt, okay, das ist die Version. Oder ob das Marketing ist, natürlich ist es auch eine künstlerische Entscheidung und ich finde, es passt auch. Also es gab keine Szene, wo man dachte, hier wäre jetzt aber Breitbildformat viel sinnvoller gewesen. Also ich fand es voll okay, aber natürlich ist es ein bisschen befremdlich, zumal ja seine Werke davor immer im Breitbild waren. Also ich finde, im Sinne der Kohärenz fand ich es ein bisschen komisch.
Also es ist auf jeden Fall eine nachträgliche Sache von ihm. Ich denke mal auch einfach so aus künstlerischer Sicht oder so als Metaebene hat er das ja so erklärt. Zum einen, dass er den Film bei sich zu Hause immer so gesehen hatte oder auch im Schnitt, weil er einfach dieses oben mehr gedrehte Bild, was man ja meistens hat bei Kinofilmen, die dann nachträglich geframed werden, in ein engeres Bildformat, aber mit mehr Spielraum gedreht wurden. Das wird ja aber dann häufig erst später gemacht, nachdem das dann alles geschnitten ist und dann wird nochmal entschieden, wo zeigen wir mehr oben vom Bild und wo nicht und so, also dass man das dann entsprechend verschiebt. Da er das immer gesehen hat, als Snyder Cut, bevor der Snyder Cut veröffentlicht wurde, war das halt diese Metaebene quasi, das dann auch einfach so zu den Leuten zu zeigen, so wie er es die ganze Zeit im Kopf hatte, als es noch nicht real war oder beziehungsweise auf seinem Computer hatte, als es noch nicht real war. Deswegen auch die Black-and-White-Version, weil er das Material in Schwarz-Weiß irgendwie als negativ gesehen hat, so sozusagen, um es vereinfacht mal rüberzubringen. Darum kommt ja nochmal so eine Schwarz-Weiß-Version auch davon raus oder ist in Amerika schon erschienen. Eine andere Sache, die er gesagt hat, war, dass die Helden bei ihm halt oft so nach oben fliegen. Dann hast du halt Steppenwolf, der auch so eine große Figur ist und solche Sachen. Viel würde so monumental nach oben passieren. Deswegen würde es auch sogar mehr Sinn machen, dass man eher nach oben mehr Platz im Bild hat, anstatt nach links und rechts mehr Platz im Bild. Weil man hat ja jetzt die Balken links und rechts stattdessen auf dem normalen Fernseher so betrachtet und nicht im IMAX.
Kann er ja mit der Handykamera machen.
Ja, richtig, genau, so ein gutes Argument. Das ist ein sehr gutes Argument. Aber der Kritikpunkt daran ist halt wirklich, er hat es nicht mit dem Gedanken gedreht. Also das Originalbild ist schon mit diesem Headroom natürlich gedreht worden, sonst werden die Bildinformationen ja nicht da. Aber er hat es ursprünglich nicht dafür gedreht, dass es so in der Urversion hätte ins Kino kommen sollen. Und das hat zur Folge, und das merkt man schon an vielen Stellen, dass die Figuren immer viel zu viel Headroom haben. Also der Abstand zwischen Kopf und oberer Bildkante ist tendenziell immer viel zu groß ohne Sinn. Also was Bildsprache angeht, ist das einfach nicht sinnig.
Und genau, ich finde, der Film hat auch trotz aller Popcorn-Qualitäten jetzt keine ästhetischen Hochqualitäten. Wahrscheinlich auch deswegen.
Nee, außer man liebt genau diese Ästhetik, die Zack Snyder da so konsequent durchzieht. Aber ich stimme dir da auch zu, dass es auch, Und das ist halt wieder dieser Punkt, warum ich immer die ganze Zeit sage, meine euphorisch klingenden Ausführungen jetzt hier bitte nicht zu überinterpretieren. Ich bin nach wie vor, ich wünschte, der Film hätte eine andere Ästhetik. Also ich finde, die ist also für meinen Geschmack einfach ganz subjektiv immer zu hässlich und zu verkünstelt, greenscreenig und
Ich finde auch so zu raukörnig manchmal. Und ich finde auch vor allem Steppenwolf und Darkseid, vor allem aber Steppenwolf, finde ich auch so ein bisschen lieblos CGI-mäßig. Also mit seiner Rüstung da, das ist einfach nur so ein Metallgewirr, was auch, finde ich, nicht distinctive ist. Also das ist kein cool aussehender Bösewicht. So. Sondern das ist einfach irgendwie so ein CGI-Ork, der aber ziemlich beliebig aussieht.
Ja, und wenn man mal überlegt, warum überhaupt Steppenwolf als Bösewicht, egal in welcher Version dieses Films, sie hätten direkt Darkseid nehmen können. Mhm. Darkseid, der noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist.
Ja.
Da hätte man sich eher sowas einfallen lassen können, erzählerisch, als diesen Henchman, der jetzt zwar schon ein bisschen mehr Seele hat, also ohne da jetzt auch das überbewerten zu wollen, weil das sind wirklich nur Nuancen, die jetzt erzählerisch dazugekommen sind, aber er ist jetzt zumindest ein Tick lebendiger und ein Tick mehr, dass man das Gefühl hat, er hat auch ein bisschen Emotionen und ist irgendwie so ein Wesen.
Und vor allem eine Motivation.
Ja, genau. Ist mir eigentlich auch immer trotzdem, auch bei Darkseid, noch viel zu wenig. Also das ist ja nur MacGuffin-Alibi durch und durch. Mhm. Die Motherboxes sind MacGuffin, diese Anti-Life-Equation ist MacGuffin, wo wir auch nie wirklich erzählt bekommen, was es jetzt exakt sein soll. Und die Figuren an sich, Steppenwolf und Darkseid, sind auch in dem Sinne MacGuffins, weil man sie bis zum Finale gar nicht sinnvoll bekämpfen kann. Die können sich ja jederzeit, also gerade Steppenwolf, von ihm sehen wir es im Film, aber Darkseid kann es theoretisch auch überall hin teleportieren, wo er sein will. Und wieder wegteleportieren. Und ist einfach nicht zu stoppen, egal wie viele wann gegen den kämpfen, außer am Ende, wo es drauf ankommt.
Total.
Und das ist halt total, was die Erzählung jetzt mal einfach auf Handlungsebene und plotmäßig angeht. Es ist halt nicht nur dünn, sondern diese Filme erzählen nichts. Sie stellen, und das rettet halt diesen Zack Snyder's Justice League, weil er das so wie er sich das vorstellt, schon wirklich auf die Spitze treibt. Er stellt Pathos dar, er stellt irgendwie so ein euphorisches Kampfgefühl oft dar, er stellt fast schon wieder so in diese griechische Mythologie, nicht nur, weil tatsächlich kritische Mythenfiguren auch auftauchen, aber diese Atmosphäre von solchen Sagen oder wie so Bilder immer aussehen, das transportiert er auch visuell so total rüber. Das stellt er alles irgendwie dar. Das lenkt total davon ab, dass der Film halt überhaupt nichts erzählt.
Ja, das stimmt wohl. Ich weiß nicht, was ist so deine Lieblingsszene? Weil ich habe gemerkt, ich habe so eine ganz kleine Lieblingsszene, die ist eigentlich so simpel. Und zwar gibt es ja noch den Moment, klar, Superman wird wiederbelebt. Das ist im Theatrical Cut genauso wie jetzt. Nur, dass jetzt auch Supermans Art in diesem Film viel, viel besser ist, finde ich. Also nicht nur, dass er da sein schwarzes Kostüm bekommt, sondern auch, er hat mehr Zeit, erstmal wieder anzukommen. Und es ist irgendwie klarer, warum die sich jetzt erstmal bekämpfen und warum er dann aber gut wird. Und auch dann sein Einsatz am Ende gegen Steppenwolf finde ich cooler. Aber meine Lieblingsszene war echt, als der Flash an ihm vorbeiläuft und er kämpft gerade mit den anderen. Und in dieser Superzeitlupe bewegt er auch seine Augen und guckt dem Flash hinterher. Das, das ist quasi mein Highlight des Films, obwohl es so eine simple Szene ist.
Ja, ich müsste überlegen. Ich glaube, das ist aber auch so ein Punkt. Ich glaube, ich habe gar keine so eine Highlight-Szene oder irgendwas, was für mich heraussticht. Das macht aber den Grund aus, warum der Film für mich, ohne ein wirklich so guter Film zu sein, trotzdem so gut funktioniert. Dass er halt diese konstante Gleichförmigkeit hat irgendwie. Er hat eine klare Identität, die ich irgendwie auch faszinierend finde, besonders im Vergleich zu den Marvel-Filmen und die auch so anders ist als die Marvel-Filme. Mhm. Aber er hat nicht diese herausragenden Momente oder irgendwas, was ich so auf lange Sicht so krass erinnerungswürdig finde. Also erinnerungswürdig finde ich das Ereignis Snyder Cut, dass der überhaupt jetzt existiert, dass der sogar irgendwie auch recht gut funktioniert und ich den mir zweimal gerne angeguckt habe. Daran werde ich mich noch ewig erinnern. Aber nicht an einzelne Momente, nicht an irgendwelche einzelnen herausragenden Aspekte oder so. Und das, was du angesprochen hast mit diesem Superman-Kampf gegen alle anderen, ist nicht mal eine Szene, die ich so gerne mag. Ich dachte, das wäre eine Joss Whedon-Szene. Ich war da fest von überzeugt. Die ist zwar jetzt besser und anders, gerade im Hinblick darauf, dass sie nicht diese wichtige Motherbox einfach so im Rasen oder auf so einem Polizeiauto, wo niemand steht, so unbeachtet liegen lassen die ganze Zeit, als wenn das einfach voll unwichtig wäre. Das ist ja jetzt hier ganz anders gelöst. Aber ich fand allein schon, dass das Cyborgs Arm dann so plötzlich sich verselbstständigt und so, das fand ich immer scheiße. Das fand ich immer so eine lazy Aktion, um diesen Kampf zu starten, den man viel sinnvoller hätte starten können. Es hätte gereicht, dass Superman verwirrt ist. Es hätte gereicht, dass es in irgendeiner Form die Menschen austicken. Hier wie bei The Day the Earth Stood Still, dass sie plötzlich anfangen, auf den zu schießen, weil sie nicht wissen, wer er ist oder was er macht, weil er plötzlich da nur in seiner Hose steht und aussieht wie irgendein anderes Alien, was aus dem Himmel kam. Egal was, aber ich fand, das war immer so eine Gimmick-Szene, die dadurch dann doch so ein bisschen negativ hervorstach, so ganz leicht, dass sie für mich am wenigsten benötigt wurde im restlichen Film und so ganz klar so für die Fans drin ist, weil sie wollten einfach gegen die anderen mal kämpfen lassen.
Ja, das ist wohl wahr. Also insgesamt fand ich die Szene auch schon immer, wie die sich auch treffen und diesen Park ja trotzdem immer noch sind und so. Fand ich auch weder in der einen noch in der anderen Fassung cool. Ich mag nur diese eine kleine Szene.
Es geht ja auch so schnell, dass er dann wieder seine Meinung ändert und plötzlich sich doch an alles erinnert und sowas. Und da muss ich auch direkt sagen, nach wie vor, das sind halt diese ganzen Kleinigkeiten, die mich in der Kinoversion extrem gestört haben, weil der Rest so scheiße war, die ich aber hier fast blind, während ich den Film gucke, übersehe, weil mir die Grundatmosphäre und das Spektakel so sehr gefällt. Ich finde nach wie vor, Lois Lane ist eine Riesenschwachstelle in dieser ganzen Erzählung. Ich fand sie auch sowohl als Figur als auch ihre Beziehung zu Superman ist nie einleuchtend nachvollziehbar oder mitempfindbar erzählt worden. Ich sehe sie halt immer als eine Figur, die für mich so verkorkst ist, dass sie auch nicht mehr zu retten ist, egal wie oft sie noch vorkommt und dann immer da so eine Wichtigkeit auf sie zu legen.
Vor allem hat sie hier, ja, aber trotzdem, klar, sie bringt so Superman wieder zu Sinn, wenn man so will. Aber abseits dessen ist sie ja fast wirklich nur die typische, in Anführungszeichen, New Yorker Hipster mit 40s-Frau, die noch ihren Latte Macchiato to go mit Hafermilch holt, dann den Polizisten eins mitbringt, weil sie Journalistin ist und jeden Tag frustriert zu diesem Memorial geht. Also dann dient sie auch eigentlich nur dazu, mit Martha zu reden, damit darum wieder enthüllt wird, dass das halt dieser Shapeshifting, hab den Namen vergessen,
Typ Martian ist. Manhunter.
Genau. Der, was ich auch, also für mich, der eben nicht so Comic bewandert ist, war es für mich so eine super lame Abschlussszene. Dass da einfach Ben Affleck mit diesem Typen redet und der dann weggeht. Und dann ist der Film vorbei. Das war für mich so, okay, wer ist das denn? Hat das irgendeine großartige Relevanz? Keine Ahnung, ich kenne den Typen nicht.
Wird wahrscheinlich nie mehr auftauchen.
Wird wahrscheinlich nie mehr auftauchen, das kommt noch dazu. Also,
ich finde auch genau exakt derselbe Gedanke. Diesen Film, der bis dahin, ich nehme da das Nightmare-Ende auch an sich noch mit rein. Weil viele gesagt haben, das wirkt so dran getackert und so, hätte man sich schenken können. Ich finde das in Ordnung als Gimmick zum Abschluss, weil er schon damit genug erzählt, dass man sich seine Fortsetzungen denken kann und das alles so halb zusammenreimen kann. Und so sind wenigstens die vorherigen Nightmare-Sequenzen aus den, also auch aus Batman wie Superman, so ein bisschen abgerundet, dass sie jetzt nicht wie so Fetzen da drin hängen.
wie du auch schon sagtest, lässt er nicht nur auf, man kann sich vorstellen, was noch gekommen wäre, sondern man muss mit allem Comic-Wissen sich auch vorstellen, was war. Mhm. Weil ich habe jetzt heute auch noch mal Deleted Scenes gesehen, die offiziell von Zack Snyder an, ich glaube, IGN gegeben wurden, von diesem ganzen Joker-Batman-Gespräch da. Und da sagt der Joker irgendwie zu Batman, und das wurde im letztlichen Zack Snyder-Cut auch gar nicht mehr reingelassen, so, who do you think screamed more, the boy or the girl? Und dann hat Zack Snyder auch bestätigt, dass das eine natürlich Robin ist, wo wir ja noch gar keine Filmversion von hatten, außer natürlich in Batman Forever und Batman und Robin. Und dann meint er mit her nicht etwa Barbara Gordon, was ja auch sein könnte, die Batman der Tipps geht, sondern Harley Quinn, die er dann selber umgebracht hat. Und diese ganzen Szenen, auch vor dem Hintergrund wieder, dass man diesen neuen James Gunn Suicide Squad hat, wo Comic Relief in Form von einem Hai rumläuft und so. Das ist alles wieder so, in dem Moment gucke ich das, auch diese Deleted Scene, und hasse, also hasse ist ein starkes Wort, weil so emotional stecke ich nicht drin, aber es tut mir fast in der Seele weh, wie ungeplant und was für ein Clusterfuck dieses ganze DC-Film-Universum ist, wo, wie eingangs erwähnt, ich mir einfach wünschen würde, die hätten immer so Einzelfilm reingemacht und hätten es gar nicht erst versucht, weil ja, immer wieder wird es was ange... Ich meine, Suicide Squad, um da nur ganz kurz drauf zu kommen, was ist denn das? Wir machen Reboot, aber eine Harley Quinn übernehmen wir trotzdem wieder.
Und Viola Davis die Schauspielerin, da als die Chefin des Ganzen, die ist ja auch wieder genau. dabei.
Aber alles andere ist jetzt wieder neu und so. Also wie clusterfuckiger kann man denn noch werden in seinem Filmuniversum? Also ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und deswegen, dann sehe ich halt so Sachen wie, dass der Joker das erwähnt. Und zumindest, das ist jetzt bei Weitem nicht meine Lieblingsform des Jokers. Also der ist jetzt bewusst so auf Super Psycho. Da hätte sich Heath Ledger ja im Hotel dreimal
schlafen gelegt.
Genau, schlafen gelegt. Also das ist ja nur noch dies. Und irgendwie ganz krasse Augen und überall Blut. Und aber trotzdem würde ich das natürlich gerne sehen. Ein Film, wie A, ein Robin überhaupt da ist, aber dann B, auch umgebracht wird vom aber Joker und so.
Das wollte Zack Snyder ja auch damit unter anderem bezwecken. Also er hat natürlich gesagt, ich wollte mir das einfach gönnen, dass ich auch mal Batman und den Joker in einer Szene wenigstens einmal gehabt habe. Es wäre so eine Schmach gewesen, Batman auf die Leinwand zu bringen, also einen neuen Batman, und dann niemals ihn mit dem Joker interagieren zu lassen. Das ja. war seine Motivation, diese Szene dazu zu schreiben, dass der Joker da drin ist. Aber er wollte ja ganz klar, und da kommt auch diese Martian Manhunter-Sache dann dazu, jetzt wieder diese Flamme erwecken, dass die Fans Randale machen und dass alle sich wünschen, dass er dann doch noch die Chance bekommt, es fortzusetzen, sei es parallel zu dem restlichen Kram, was er jetzt echt auch wirklich niemanden mehr umbringen würde, weil, wie du schon gesagt hast, es ist ein Clusterfuck. Und auf der anderen Seite ist es super schade, dass dieser Film, der an sich für das, was er ist, so rund jetzt wirkt, diese eine Ecke dann doch hat mit diesem, dass der letzte Moment ist, dass so eine wieder völlig Banane aussehende CGI-Figur, die kein Arsch kennt, der nicht irgendwelche Comics liest, in die Kamera fliegt und vorher noch mit Batman redet, der in seinem komplett gläsernen Penthouse
genau
geschlafen hat und einen Albtraum hatte. Das ist jetzt wirklich das Ende vom Zack Snyder Justice League.
Total. Und auch Jesse Eisenberg, der am Anfang des Films super schlecht CGI-mäßig in dieser Flüssigkeit steht, wo man sieht, dass er nicht in der Flüssigkeit steht, weil die Flüssigkeit gar nicht an ihm abprallt oder reagiert, wie auch immer man das nennen will. Und dann am Ende, wo er auf seinem Boot sitzt da und mit hier Dingens da redet, ist es Deadshot, Deathstroke, irgendwas?
Deathstroke, glaube ich.
Ja. Auch das so, da habe ich mich aber auch wieder daran erinnert. Ich bin auch ganz froh, dass dieses derzeitige DCU dann irgendwie schon baden geht, weil auch zum Beispiel Jesse Eisenberg aus Lex Luthor, ich kann ihn auch schon gar nicht mehr sehen nach drei Filmen.
Und das Filmen. Gut, dass du den ansprichst, weil als ich ihn hier wieder gesehen habe, hat mich das wieder auch daran erinnert, an das, was ich eingangs schon gesagt hatte, warum ich Superman mit Man of Steel und dann sofort muss es Batman wie Superman geben und so, warum ich ihn so schlecht etabliert finde in dieser ganzen Zack Snyder-Verse-Erzählung und auch so, aber sie trotzdem davon ausgehen, dass man die, das etablierte Standardbild von Superman im Kopf dazu beim Gucken hat. Weil Lex Luthor nie in dieser bisherigen Erzählung einen persönlichen Bezug zu Superman hat oder sein Erzfeind ist oder in irgendeiner Form die Figur Lex Luthor verkörpert. Also er ist einfach nur jemand, der so heißt.
Genau, und auch wieder social awkward ist und irgendwie so ein verkanntes Genie
Schrägstrich und reich ist und jetzt hat er eine Glatze, aber der ist sein eigenes Ding gewesen, aber es gibt keinen wahren Bezug zu Superman.
Mhm, das stimmt.
Aber sie wollen, dass du sie siehst, ah, Lex Luthor, weil du einen ganz anderen Lex Luthor dabei im Kopf hast und darauf bauen sie dann irgendwie auch auf, obwohl er es nicht ist und sie bewusst auch was anderes machen wollen. Erzählt haben sie aber fast nichts davon.
Genau. Und da muss man man muss ja schon fast feststellen, dass diese ganze Konstellation, dass wir machen jetzt direkt einen Justice League-Film, das klappt ja fast für den durchschnittlichen Kinozuschauer, klappt es ja fast nur für Batman, dass der keinen eigenen Film hat, weil mit dem wurde man ja zugeschissen seit den 90ern. Also sei es erst durch Tim Burton, dann die Joel Schumacher-Filme, dann Christopher Nolan, dann gab es eine Gotham-Serie. Da braucht wirklich niemand mehr irgendwie eine Einleitung, wer das ist oder so. Ja, bei allem anderen, es ist irgendwie komisch. Also dann finde ich, muss man fast schon einen Arthouse-Film draus machen. Also quasi ein Mix-Arthouse-Film für Comic-Fans oder so. Wie der Joker das ja fast schon, also der Joker-Film fast schon in die Richtung geht. Jetzt gar nicht große Effekte oder irgendwie Comic-Brumbarium, sondern einfach nur dieses sehr gegroundete, macht sein eigenes Ding.
Aber vor allem, wenn man den Grundansatz von diesem Snyderverse vernünftig machen will, gerade Man of Steel, hätte man genau sowas dann auch durchziehen müssen. Und das ist halt wieder dieser Widerspruch in diesem ganzen Ding, dass, und der Zack Snyder, glaube ich, auch überhaupt nicht bewusst ist. Zumindest in den Interviews oder so schien das immer so durch, dass er das, glaube ich, gar nicht merkt selber. Er hat ja bei Man of Steel auch Superman erstmal so eingeführt mit seiner Kindheit und so weiter. Was wäre, wenn wirklich ein Alien mit besonderen Kräften auf unserer normalen Erde, in unserer Welt wäre? Diese Probleme, die sich dadurch ergeben, aber grundierend auf unserer echten Realität. So hat er diese Herangehensweise gewählt. Ist dann aber schon viel zu früh halt wieder abgedriftet in totalen Sci-Fi-Hokuspokus. Und hat dann in Justice League mal so zwei Filme weiter. Natürlich auch bei Batman wie Superman ging das auch schon in die Richtung. Aber Justice League ist jetzt die Krönung davon, wirklich nur noch ein Cartoon sein zu wollen, der sich überhaupt nicht mehr so anfühlt, als wenn er in irgendeiner Form von unserer Realität spielt. Aber die Figur ist trotzdem so etabliert worden und hat das immer noch in sich drin in dieser Erzählung. Und das wird auch hier immer noch aufgegriffen. Das ist halt so ein bisschen das, was Zack Snyder niemals mehr, glaube ich, hätte reparieren können, dass er mit einer falschen Prämisse angefangen hat und die dann nicht verfolgt hat. Also es war keine falsche Prämisse, aber er hat sie falsch angefangen und falsch fortgesetzt.
Und hat jetzt quasi das Beste rausgeholt, was man aus dieser Shitshow machen kann. Immerhin.
Genau. Also jetzt hat er dann wieder so viel es geht ignoriert von dem, was vorher mal sein Gedanke
genau.
war.
Aber trotzdem ist es niemals, er hat das Ruder wieder rumgerissen, das muss man ja auch sagen. Sondern die Scheiße, die wir schon hatten, daraus ist jetzt zumindest was Unterhaltsames geworden, was irgendwie einem Internetphänomen entsprungen ist. Und das ist irgendwie ganz cool, dass es so ist. Aber ich bin jetzt auch nicht traurig, dass es jetzt nicht mit dem Snyderverse weitergeht. Also ich hoffe einfach, dass das in 3 Jahren einfach mal gecancelt wird, die sich 10 Jahre Zeit lassen und dann können sie ja nochmal von neu anfangen oder so, keine Ahnung.
Ich traue Zack Snyder auch nach der bisherigen Superman-Lois-Lane-Geschichte, die er erzählt hat, in Anführungszeichen erzählt, traue ich ihm nicht zu, dass er diese Story, die er dann noch erzählen will, dass sie dann stirbt, weil wohl, das ist jetzt das, was man bisher, glaube ich, auch von ihm teilweise selber gehört hat und in irgendwelchen Konzeptzeichnungen auch sehen konnte, weil Batman sich nicht selbst geopfert hat für sie. Und dann ist sie gestorben und ich glaube, in dem Joker-Monolog steckt das auch irgendwo drin. Wann bist du endlich mal bereit, selber dich aufzuopfern, irgendwie sowas oder Irgendwie so in die Richtung. Dann stirbt sie und dann dreht Superman durch, aber ich traue ihm das nicht zu, dass sie mir diesen Quatsch so erzählt, dass ich dann so sitze und sage, boah, kann ich nachvollziehen, super dramatisch, also wie bei irgendeiner krasse Sache bei Shakespeare oder so. Sondern und sowas musst du aber daraus machen, damit es richtig gut als Kinofilm in diesem Stil irgendwie dich packt und nicht nur einfach als totaler Quatsch wahrgenommen wird, aber
selbst. Genau, weil sonst ist es halt irgendwie, okay, du willst jetzt die Welt zerstören für eine Frau, die du zumindest ja wahrscheinlich gern gevögelt hast, aber sonst irgendwie, genau. Ihr kennt euch doch kaum.
Die Liebesgeschichte völlig Quatsch, völlig nie richtig erzählt worden oder irgendwie rübergebracht worden, aber auf der anderen Seite auch egal, selbst wenn sie gut erzählt worden wäre. Die müssen mir ja auch verkaufen, dass Lois Lane stirbt, vielleicht Batman eine Teilschuld hat oder Schuld hat. Aber warum Superman dann sagt, darum vernichte ich jetzt die Erde und töte alle Menschen. Also
genau.
Dieser Schritt ist so krass. So. Und ich glaube, der machte sich Zack Snyder, das zeigt sich ja auch in dem Film jetzt wieder und in den Filmen davor, gerade bei dieser Thematik Batman wie Superman auch, er macht es sich da immer so enorm einfach, aber denkt, es wäre sehr brillant und vielschichtig. Ja, aber nicht verschweigen möchte ich auch, mir hat die Filmmusik sehr gut gefallen. Also vielleicht nicht mal im Sinne von, ich kaufe mir jetzt den Soundtrack und höre den einzeln, sondern in vielen, gerade den langen Actionsequenzen, aber auch zwischendurch bei anderen Szenen oder auch bei Verbindungsstücken zwischen Szenen, so Establishing-Shots von irgendwelchen Locations, habe ich ganz oft ganz bewusst gedacht, boah, der Score, der haut hier gerade richtig Atmosphäre rein und der klingt auch richtig geil nach Event-Kino.
Auf jeden Fall. Also die Songs an sich, die verwendet wurden, das war halt wieder ein bisschen Watchman-y, wenn auch nicht ganz so gut, fand ich. Aber generell fand ich die musikalische Untermalung auch super. Und ist ja auch wieder was ganz anderes als Hans Zimmer und hier.
Brrr.
Genau.
Weihgeräusche, ja. Wobei, ich weiß nicht, ob hier sogar immer noch Hans Zimmer und Junkie XL das dann wieder zusammen gemacht haben oder so. Aber wie gesagt, das haben ja die Internet-Nerds schon in anderen Kritiken erzählt. Das können wir jetzt nicht mal
genau
da bieten.
Ah, warte mal, ich lese übrigens gerade nur ganz kurz. Junkie XL hat für speziell den Snyder Cut nochmal einen Soundtrack neu gemacht.
Okay.
Wer hat denn dann den Soundtrack, vielleicht habe ich das auch komplett verwechselt. Wer hat denn den Soundtrack für den Justice League Theatrical Cut?
Also Hans Zimmer hat ja eh, glaube ich, für Man of Steel und Wonder Woman Tracks gemacht. Das heißt, von ihm werden auch Sachen bestimmt dann da drin sein, die nochmal wiederverwendet wurden oder neu aufbereitet wurden.
Ah, nein. Danny Elfman lese ich jetzt gerade nochmal. Für den Theatrical Cut wurde Danny Elfman nachträglich beauftragt, den Soundtrack zu machen.
Mm.
Und jetzt ist es wieder Junkie XL / Hans Zimmer.
Stimmt, ich meine mich auch zu erinnern, dass Joss Whedon bewusst alte Batman-Themes aus, und das war ja auch Danny Elfman bei Tim Burton, und auch Superman-Themes aus alten Filmen aufgegriffen oder zumindest irgendwie nachgeahmt hat, statt die in den vorherigen Filmen von Zack Snyder etablierten Musikstücke, die für diese Figuren schon geschrieben wurden, weiter zu verwenden oder weiterzuentwickeln. Dass das
und
auch
das ist
viele
wirklich
gestört
nur
hat.
Junkie XL Hans Zimmers gar nicht dabei, lese
okay,
ich.
Okay, ja. Okay, verstehe, ja. Nee, das ganze Finale ist ja auch eine ganz andere Nummer, weil, also da war ja dieses völlig Absurde vorher mit, eigentlich kommt einfach nur Superman angeflogen und haut Steppenwolf am Ende kaputt und alles andere ist totaler Murks, wo der Flash da noch so eine Familie retten muss, die da zufällig noch wohnt und nicht evakuiert hat. Und das sah nicht nur so komplett ultra scheiße aus. Ich habe mir das ja letztens nochmal als einzelne Szenen nochmal ins Gedächtnis gerufen und angeguckt. Das waren so mit die grottigsten Momente, visuell, aber auch vom ganzen, also von der Konstellation und der Situation her. Und hier haben sie ja jetzt wirklich da haben sie es geschafft, in der Action jedenfalls sehr gute Dramatik zu erzeugen. Mit dieser Sache, dass der Flash dann erst irgendwie angeschossen wird und dann auch total ausgelaugt und seine ganze Energie verloren hat und halt verwundet ist, überfordert ist mit der Situation und dann die Bösen kurz zu gewinnen scheinen. Dann gab es ja auch wieder diese Vision, die der Cyborg, glaube ich, hatte, wo er schon gesehen hat, wie Darkseid alle umbringt und so. Das fand ich, das hat alles auf einem halt so Actionfilm Spielzeugfiguren-Level wieder, hat das gut und effektiv funktioniert und hat mich richtig abgeholt. Von der Action-Dramatik einfach her. Nicht Erzähldramatik, sondern Action-Atmosphäre, Stimmung und Mitfiebern.
Ja, auf jeden Fall. Also, was mich ein bisschen bei Cyborg genervt hat, war seine dann doch, also, man kann es ja natürlich verstehen, aber dieses sehr selbstmitleidige, die ganze Zeit, also, der ist ja eine ganze Zeit lang über so ein bisschen so ein Emo-Kid und diese ganze Attitüde hat mich irgendwann einfach ein bisschen genervt. Aber dann im weiteren Verlauf des Films hat er sich dann für mich gefangen und wurde ein guter Charakter.
Das ist ja die Sache, dass es so flach ist. Das ist alles ist platt, flach und plakativ bis zum geht nicht mehr. Also deswegen, allein deswegen ist es schon schwer, das als herausragenden Film irgendwie zu feiern, weil das doch auch in Teilen, also nee, es driftet halt nicht ins Primitive und Vulgäre ab. So, das ist nicht dieser späte Michael Bay.
Das stimmt.
Der Cyborg ist da auch, obwohl jetzt viel besser, und diese Beziehung zu dem Vater haben sie gut hinbekommen. Mit der Simplizität hat es trotzdem gut funktioniert. Das war halt echt so ein effektives Exposition-Vehikel auch für die Motherboxen und so ein Kram. Cyborg an sich natürlich als Figur mit seinen schier unbegrenzten Fähigkeiten, das gesamte Internet, alles hacken zu können, alles immer sehen und hören zu können. Er ist ja quasi der Albtraum von Tony Stark, weil viele sagen, Cyborg wäre so der DC-Tony Stark von den Kräften her, aber er ist ja eigentlich Ultron.
Mhm, genau.
Ja, dann aber der ultimative, gutgesinnte Gutmensch, for lack of a better term.
Der aber auch recht wenig dann trotzdem anstellt. Also wenn man sich mal vorstellt, was damit theoretisch alles möglich wäre,
ja,
kommt es dann doch relativ wenig zum Einsatz.
Hat ja aber der Vater immerhin auch angemahnt. Er hat ja gesagt, du kannst jetzt alles machen, die Frage ist, was machst du und was machst du nicht? Also, es war ja, so ein Monolog oder Dialog auf diesem Turmbandgerät. Und,
na gut, fair point.
Aber auch so ein Beispiel, wo kurz halt so aufblitzt, dass Zack Snyder ja auch durchaus was auf dem Kasten hat und gute Ideen hat. Weil diese Sache, dass der Cyborg dieses Turmbandgerät dann an der Stelle abbricht, also zerquetscht in seinen Händen, also auch nach dem Motto, ich will das niemals hören, wo sein Vater dann, nachdem er so die Anleitung geliefert hat und das Wissenschaftliche gesagt hat, zum emotionalen Teil, Vater-Sohn-Teil kommt, da ist dann diese Verbitterung so groß, dass er das zerquetscht. Und das fand ich, war sogar überraschend. Ich hatte das zu dem Zeitpunkt auch wieder völlig vergessen und dachte so, ja, okay, ja, muss er natürlich direkt kaputt machen. Zack Snyder wieder hier, der Brutalo, der Oberflächliche. Aber dass er das dann am Ende wieder repariert und sich dann doch anhört, als dann diese Story-Arc vollendet war, dass sein Vater und er dann doch irgendwie zueinander gefunden haben, durch die Situationen, die im Film passieren und dann auch am Ende durch Blickkontakt quasi erst die Resolution hatten zwischen sich. Dass er dann wieder zurückgeht und dann doch hören will, was sein Vater ihm noch sagen wollte. Das fand ich, das war fast schon überraschend gut im Vergleich eben zu Lois Lane und Superman. So,
ja, stimmt. Ne?
Ein ja, kleiner
vielleicht Lichtblick. Aber auch, also, na gut, man will ja nichts vermuten, aber vielleicht, weil er jetzt einfach die Zeit hatte. Vielleicht war es in Man of Steel, wurde er auch schon gedrängt hinter den Kulissen. Ist kürze, ja, aber selbst dann ist keine Entschuldigung. Nee, vergiss meinen Gedanken.
Schwierig. Ich bin auch davon überzeugt, dass er Batman wie Superman für total super und schlüssig und dramatisch erzählt und eine große Tragödie, die er da auf die Leinwand gebracht hat, im Sinne von, also die Handlung ist eine brillante Tragödie, nicht der Film an sich. ist Tragödie. Und das ist ja auch die Batmans Motivation, Superman zu bekämpfen oder umbringen zu wollen sogar, ist auf dem Papier nachvollziehbar, aber wie es erzählt und dargestellt ist, ist nicht das, was er auf dem Papier aufgeschrieben hat.
Auch nicht, wie Shakespeare das aufgeschrieben hätte.
Nee, eben.
Ich habe übrigens bei meiner Recherche, das wollte ich nur kurz erzählen, eben nach dem Komponisten, habe ich gesehen, also A, hatte Junkie XL auch schon den Soundtrack fertig. Mhm. Er wurde einfach nur durch Elfman ersetzt. Mhm. Aber dann steht hier auch, und das finde ich interessant, zum einen, gemäß Kameramann Fabian Wagner wurde etwa 90% des Materials, das Snyder für seine Fassung vorgesehen hatte, in der finalen Kinofassung verworfen. Da erkennt man mal, wie viel Unterschied möglich ist zwischen diesen Versionen. Also ohne, dass wir das im Detail sagen wollen, aber der Film ist schon sehr anders. Und dann, das wusste ich nicht, einem Testpublikum wurde am Ende sowohl Snyders als auch Whedons Rohfassung vorgestellt. Und Whedons schnitt besser ab, sodass sich Warner erst dann angeblich für Whedons Cut entschieden hat. Für den. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Steht hier nur so.
Na, man muss natürlich auch dazu sagen, das Testpublikum wird, also das ist leicht als manipulatives Mittel von Studioseite aus einzusetzen. Also ich habe ja mal in Amerika in meiner New York Film Academy Zeit an mehreren Testscreenings auch da teilgenommen. Und es ist so, dass du quasi einen Fragebogen vorab ausfüllst oder manchmal heißt es einfach, komm dann und dann dahin. Dann ist da eine riesige Schlange von Leuten, die gar nicht in dieses kleine Kino dann passen würden. Und dann gehen Leute an der Schlange vorbei und fragen dich dann, was magst du so für Filme oder andere spezifische Fragen, wie so ein Psychologietest, wie alt bist du? Und dann stellen sie aus den Leuten, die Schlange stehen oder halt aus den Fragebogen, sich ein Wunschtestpublikum zusammen und die anderen werden nach Hause geschickt.
Aha, okay.
Sodass du da natürlich auch, wenn du schon weißt, welchen Cut du lieber im Kino haben willst, dir auch das Publikum schon so ein bisschen hinbasteln kannst.
Ja. Verstehe.
Ja, also für mich bleibt festzuhalten, dass ich, war ich schon immer komischerweise nach wie vor ein Zack Snyder Fan irgendwie bin, obwohl ich viele seiner Filme nicht gut finde und viele Sachen, die er macht, mich auch immer stören, in fast jedem Film. Mhm. Aber ich finde halt zum Beispiel sein Dawn of the Dead Remake und Watchmen finde ich ganz klasse, habe ich auch schon beide ganz oft geguckt. Und ich finde auf der anderen Seite Sucker Punch ganz grässlich, den habe ich richtig scheiße gefunden.
Yep.
Ja, wie gesagt, Man of Steel, beim zweiten Gucken fand ich ihn sogar noch schlechter als beim ersten Mal. Den finde ich wirklich grausam, schlimm in jeder Hinsicht, aber bei Batman wie Superman war es dann wieder, also 300 finde ich auch super. Habe ich auch ganz oft gesehen.
Ich weiß nicht, ob ich ihn heute noch so gut finden würde, aber früher fand ich den auch super und habe ihn mehrmals gesehen.
300 ähnelt im Grunde, aber halt kompakter und noch stimmiger und noch sinnvoller, denselben Stärken, die ich jetzt hier bei dem Zack Snyder's Justice League so krass beschrieben habe, die mir den Film zu so einem kurzweiligen Spaß gemacht haben. Also noch kondensierter aber und deswegen vielleicht schon als Film dann am Ende besser. Batman wie Superman ist halt auch so irgendwie so eine Hybridsache für mich, weil die meisten Sachen, die mich daran stören, sind wirklich inhaltliche Dinge, die ich völlig fehlgeleitet und super stümperhaft erzählt finde, die das irgendwie alles kaputt machen. Aber ich sehe halt erstmal diesen riesen Fortschritt von Man of Steel zu Batman wie Superman, weil da hast du plötzlich ein viel ruhigeres, mitverfolgbareres Bild. Du hast eine viel mehr, ich sag mal, ein klassischeres Filmemachen fast schon. Das Man of Steel war teilweise so modernes, Michael Bay geprägtes Actionkino auf Steroiden und Ecstasy nochmal. Und BVS war wieder fast mehr so ein Schritt zu, das alles mal noch so wieder so ein bisschen klassischer filmisch zu erzählen. Und also nur von der Art, wie die Szenen aufgelöst waren und wie die Erzählung halt szenisch strukturiert war und so, war da schon der Schritt in die richtige Richtung. Ja, da bin ich auch so ein bisschen neutraler inzwischen, nachdem ich den auch ein zweites Mal gesehen habe. Die guten Momente, die es auch gibt in dem Film, die finde ich auch jedes Mal geil. Mhm. Wie du das auch schon eingangs gesagt hattest, der hat schon so ein paar Sachen, die sind schon nicht scheiße. Und auch ein paar Ideen, die grundsätzlich gut sind, aber irgendwie in der Ausführung diese Ecken und Kanten haben, die so schade sind.
Ja, ja. Ich finde auch immer, das hatte ich jetzt sowohl bei Batman vs. Superman als auch bei Justice League, ich bin immer total angefixt dadurch, dass Zack Snyder Kapitel verwendet und denen auch Titel gibt. Dadurch hat das für mich im Grunde erstmal, wenn ich den Film anfange zu gucken, so eine Epicness. So von wegen, oh, das ist jetzt so in mehrere Kapitel, wie wirklich so ein Drama, eine Tragödie. Und
das könnte jetzt auch ein Lars von Trier oder Quentin Tarantino-Film
genau,
sein.
Genau, genau. Das ist jetzt was ganz Feines, was ich hier sehe, weil dann ist das auch noch immer mit so einer feinen Schriftart und so, oh, the world gets to know the Superman. Keine Ahnung, das sind auch so.
Das ist was ganz Feines, was ich sehe, und dann kommt der Martian Manhunter.
Genau. Was soll denn das? Exakt. Aber ja. Fazit, genau, ist, glaube ich, diesmal doch ein guter Film geworden. Kurzweilig, trotz der 4 Stunden. Und für mich, finde ich, rechtfertigt er sogar, zumindest mal bei so einem vergünstigten Probemonat bei Sky sich reinzuloggen.
Ja, oder so ein Sky-Ticket kannst du dir, glaube ich, holen und das dann einzeln gucken. Oder nur für einen Tag hast du es dann abonniert oder so.
Ah, noch besser.
Ja, es gibt's ja auch alles. Also, ja, bin ich auch voll bei dir. Ich finde, für mich ist der für das, was er sein will, sogar, wie ich schon gesagt habe, runder und stimmiger gelungen und geht in mancherlei Hinsicht auch mehr in die Richtung, was ich interessant und geil finde, wenn man es auch durchzieht bei so einem Superheldenfilm. Ruhig auch in diese Spielzeugfiguren-Logik und in diese, wir adaptieren die Zeichentrickserien-Konstellationen in diese Richtung zu gehen, wäre ich auch voll dafür, wenn man das halt so durchzieht. Im Vergleich zu vielen Marvel-Filmen, die ich langweiliger finde, weil sie immer so more of the same sind, more of the same, more of the same. Und das hatte auch vielleicht dann auch wieder gemischt mit dieser Snyder-Ästhetik dann halt so doch irgendwie was Interessanteres, was und was Eigenständigeres, was, wenn es dann hier auch mal rund ist und konsequent seinen Stil irgendwie durchdrückt, selbst wenn es mehr Ecken und Kanten hat, trotzdem irgendwie reizvoller und abwechslungsreicher rüberkommt in diesem Gesamtkosmos irgendwie Superheldenfilme. Und deswegen so sehr, sehr willkommen sich auch angefühlt hat auf diesem Blockbuster-Popcorn-Spaß-Level irgendwie.
Auf jeden Fall. Da haben wir es doch.
Haben wir es doch, genau.
Ich warte einfach weiter auf meinen Tim Burton, DCEU.
Nichts ist unmöglich in der heutigen Zeit, Robert.
Das stimmt.
Nichts ist unmöglich.
Aber der heutige Tim Burton ist unmöglich. Also.
Genau, absolut. Ganz richtig, ganz richtig.
Von daher zu spät, ja, alles zu spät.
Der kann uns ja noch irgendwie mit Beetlejuice 2
oh nein,
davon überzeugen, nicht, dass deine These tatsächlich recht ist.
Wiederum Michael Keaton hätte es noch drauf.
Ja, das wird er vielleicht bald wieder als Batman zeigen, weil er soll ja in diesem Flash-Multiverse-Flashpoint durch die Zeitreise, durch Universenreisefilm soll er ja eventuell als Batman auftauchen.
Das wäre lustig. Ich kann es einfach noch nicht glauben. Ich habe es auch gelesen, aber wenn es soweit ist, glaube ich es.
Vom Regisseur von den It-Neuverfilmungen.
Okay, ich will nicht dabei sein.
Ja.
Dann will ich auch Nicolas Cage als Superman und dann ist auch alles egal.
Dann ist auch alles egal. Dann kann auch Jared Leto wieder als Joker auftauchen. Und
ach ja, ja, ja. Warum nicht? Ja, ja. Das muss von mir nicht sein, aber warum nicht?
Das ist doch vielleicht auch jetzt leider so das Fazit, weil diese völlige Beliebigkeit, da ist ja die Spitze der Fahnenstange des Vorstellbaren noch nicht erreicht, aber es wurde ein weiterer Schritt dahin gemacht. Weil das war ja jetzt nicht einfach nur ein Director's Cut. Das war ja doch schon mal noch was anderes. Und wir leben jetzt in diesem digitalen Zeitalter, wo man Schauspieler am Computer machen kann, mal mehr schlecht als recht, mal mehr schlecht als recht, meistens mehr schlecht als recht. Und wo Filme immer öfter rein digital erscheinen und dann direkt in so einem Streaming-Angebot sind, wo jederzeit einfach auch so eine Filmfirma oder so ein Studio oder Plattformbesitzer sagen kann, ach, nach 10 Jahren updaten wir diesen Film jetzt nochmal mit neuen Grafiken, anderen Schauspielern, weißt du, was ich meine? Also mit neuen computergenerierten Szenen, so, wer weiß, was da die Zukunft noch bringt. Also, das, ja.
Ich warte schon auf das Toy Story 1 Remake offiziell.
Ich hoffe, es wird nicht kommen. Muss aber gestehen, die Idee finde ich zumindest reizvoller zu sehen, was daraus wird, als viele andere Dinge. Also.
Das ist wohl wahr. He said the age of heroes would never come again. Fighting the devil and his army.
In hell. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us united. It's time to stand. Fight. The time is now.